NDR Blue Nachtclub Überpop.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Nachtclub Überpop hier auf NDR Blue mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Thema heute: Trends und Herausforderungen der bevorstehenden Festivalsaison. Die Open-Air-Saison steht vor der Türe. Auch im Norden werden wieder zahlreiche Festivals für diese ganz besondere Mischung sorgen. Aus Live-Musik, kollektiver Euphorie, Sonnen oder eben Schlammbad. Sei es das Hurricane Festival bei Schesel im Juni oder die Fusion in Mecklenburg-Vorpommern, sei es das Deichbrand in Cuxhaven im Juli, das schleswig-holsteinische Wacken Open-Air Ende Juli, Anfang August oder das Hamburger Dockville Festival. Doch Pandemie und Klimawandel, globale Krisen und gesellschaftliche Veränderungen stellen auch die eingespieltesten Organisationsteams von Festivals vor ganz besondere Aufgaben. Wie lässt sich vor allem junges Publikum ansprechen? Wie umgehen mit Preissteigerungen? Wie ist es um Geschlechtergerechtigkeit, Awareness und Barrierefreiheit bestellt? Wie wichtig sind Festivals auch für die kulturelle Vielfalt und lösen Mega-Events wie Taylor Swift-Konzerte womöglich das klassische Festival ab? Über Fragen wie diese spreche ich mit meinem Gast Stefan Tanscheid. Der ist heute hier in einer Doppelrolle und zwar gehört er zum Vorstand des BDKV, des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, und er ist Geschäftsführer des Veranstaltungsunternehmens FKP Scorpio. Die organisieren unter anderem das Hurricane, aber auch 20 weitere Festivals und die Taylor Swift-Konzerte hier in Deutschland. Jetzt hören wir aber erst einmal Musik. Mine mit Elefant. Mine ist zu erleben am 17. August beim Dockville Festival. Sängerin, Musikerin, Songschreiberin, Produzentin und eine richtig tolle Live-Performerin.
Ich frag dich, hast du keine Fragen?
Mine mit Elefant vom Album hinüber aus dem Jahr 2021. Mine wird auch im Sommer live zu sehen sein, auf Festivals, zum Beispiel dem Dockville. Und darum geht's heute beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikrofon. Die Open-Air-Saison, darüber spreche ich mit Stefan Tantscheid vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft und vom Veranstaltungsunternehmen FKP Scorpio. Hallo Stefan.
Hallo Biggie, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Stefan, das Hurricane gibt es seit 1997 auf dem Eichenring bei Schesel. Das wievielte Mal ist es denn für dich jetzt 2024?
Das 16. Mal.
Okay. Und hattest du so ein ganz persönliches Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, Festivals, das möchte ich veranstalten, da berührt etwas in mir, da bewegt sich etwas in mir.
Ja, ganz viele tatsächlich. Ich bin auch als Jugendlicher selber immer schon Festivalgänger gewesen, damals beim Bizarre Festival zum Beispiel in den frühen 90ern. Und
in Nordrhein-Westfalen.
In Nordrhein-Westfalen.
Ja, damals da war ich auch tatsächlich.
Ja, da war ich viele Male und war immer sehr, sehr musikbegeistert, habe selber in Punkbands gespielt und habe dann irgendwann natürlich gedacht, als ich meine Idole und meine Bands auf den Bühnen gesehen habe, dass ich das auch schon ganz toll finde. Und wie viele in unserer Branche sind dann alle gescheiterten Musiker irgendwann zu Menschen hinter den Kulissen geworden. Und so ähnlich war es bei mir auch.
Und ihr veranstaltet ja diverse Festivals bei FKP Scorpio, nur damit man mal so einen Überblick bekommt, was ihr so macht neben dem Hurricane.
Wir machen das Hurricane, das Southside, das Highfield, das Miraluna, das Deichbrand, das Elbjazz und so weiter. Das ist Summerstale, haben wir lange gemacht in der Lüneburger Heide, das kennen noch viele. Und ja, wir haben europaweit ein großes Portfolio an Festivals. Unser Flaggschiff ist aber schon das Hurricane Festival.
Und du engagierst dich ja auch für die Veranstaltungsbranche mit dem BDKV. Erzähl doch mal kurz, was sind so eure Zielsetzungen und wer ist da überhaupt alles in diesem Verband?
In dem Verband sind alle Veranstaltenden aus allen verschiedenen Genres, die man sich vorstellen kann, vereint, um mit einer Stimme Richtung Politik, GEMA, allen Gewerken, die uns so betreffen und wo es natürlich im Entsprechendes zu erreichen gilt. Und wir machen das Jahr über unseren Job auch als Verband, um einfach die Interessen zu bündeln, zu vertreten und für alle Mitglieder und die Unternehmen, die da dranhängen, das Beste rauszuholen und Bedingungen in der Branche zu schaffen, die für uns als Veranstaltende gerade in der herausfordernden postpandemischen Zeit so geregelt sind, dass wir eine vernünftige Arbeitsgrundlage haben.
Ja, lass uns mal kurz so ein paar Schlaglichter auf das Thema werfen. Drei Trends, drei Herausforderungen der Festivalsaison 2024.
Die größte Herausforderung tatsächlich ist, die Kosten in den Griff zu kriegen. Fangen wir mit dem unromantischsten Punkt mal an. Ist das halt wirklich in der Zeit, das haben wir alle auch privat gemerkt, durch Energiekosten, aber auch an der Supermarktkasse und an allen Orten, hat die Inflation oder eine allgemeine Verteuerung im Allgemeinen extrem zugeschlagen. Diese Preissteigerungen, gerade auch beim Personal, konnten wir nicht eins zu eins weitergeben. Und das ist die größte Herausforderung von den Festivals, die, wie ich finde, ticketpreismäßig alle an einer gewissen Obergrenze angekommen sind, was uns vor eine wirklich große Herausforderung stellt. Wahrscheinlich der größten in der Zukunft. Diese Festivals, trotz der Preise, die gefühlt für die Menschen da draußen hoch sind, für uns aber nicht ausreichend sind, immer noch finanzierbar zu halten und zu einem Modell zu machen, wo man bei ausverkauften Festivals nicht drauf zahlt. Das ist eine richtig große Herausforderung gerade.
Das werden wir auf jeden Fall im Laufe der Sendung noch vertiefen. Hast du noch eine zweite und dritte Herausforderung, die du kurz anteasern kannst?
Ja, ansonsten gibt es natürlich die allgemeinen gesellschaftlichen Ströme und Veränderungen. Wir wollen ja auch ein modernes, cooles Festival sein und versuchen diese Dinge aus der Überzeugung, die wir aber auch persönlich in uns tragen, heraus, gendergerechter, nachhaltiger und so weiter zu machen. Und es gibt ganz viele Punkte, die eine Herausforderung bleiben. Und so ein Festival ist auch niemals fertig. Wenn ich mich hinsetzen würde und sagen, jetzt ist das Festival perfekt, dann ist das so der Anfang vom Ende. Also es gibt immer eine Liste an Sachen, die man besser machen will und das sind so die Herausforderungen, die wir jedes Jahr haben.
Und bei Trends, was würdest du sagen, was ist so neu dieses Jahr oder verstetigt sich vielleicht als Entwicklung?
es gibt ja ein ständig sich wandelndes Musikkonsumverhalten der Menschen da draußen, muss man ganz klar sagen, weil wir auch sehr verschiedene Generationen über die verschiedenen Veranstaltungen bedienen, die wir machen, bis hin zu einem deutlich breiter angelegten Musikverständnis. Menschen sind nicht mehr Hip-Hop oder Punk oder Metal, also manche schon, aber viele sind ganz vieles durcheinander. Und das stellt halt Festivals und Programmierungen von Festivals und den ganzen Apparat schon vor Herausforderungen, die wir so nicht kannten. Die sehr open-minded sind, die auch schön sind, die aber auch wieder andere Fragezeichen mit sich bringen, die man dann lösen und entscheiden muss für sich.
Also ein Trend wäre dann, eine größere Mischung eventuell anzubieten oder sich noch breiter aufzustellen, aber da dann auch nicht sozusagen mit der Gießkanne alles völlig zerfließen zu lassen.
Das ist genau die Gefahr, wenn man zerfasert oder die DNA verliert, die man hatte und dann zwischen den Stühlen landet, dass man für die Punker nicht mehr Punk genug ist, für die Indies nicht mehr Indie genug und für die, keine Ahnung, Hip-Hop nicht mehr Hip-Hop genug ist, dann hat man zwar ein tolles Line-Up, aber man spricht niemanden mehr an und das funktioniert nicht. Und dafür gibt es viele Beispiele aus den letzten Jahren, auch aus Deutschland, wo das nicht funktioniert hat. Und da sind wir glücklicherweise ganz gut drin, aber das ist auch eine der Hauptherausforderungen, die wir jedes Jahr haben, da die richtige Mischung zu finden.
Also ich merke schon, die Herausforderungen sind gleichzeitig die Trends und es gibt viel zu besprechen, das werden wir gleich noch machen. Du hast aber auch noch einen weiteren Song mitgebracht und zwar Intergalactic von den Beastie Boys. Erinnert dich das auch so an vergangene Festivaltage?
Ja, absolut. Eine der ersten Festivals, die ich damals besuchte, da hat die Band gespielt. Ich kannte sie vorher schon, allerdings nicht von den großen Festivalsbühnen, sondern es war damals noch in kleineren Clubs, wo sie spielten, Anfang der 90er. Immer einer meiner Lieblingsbands gewesen, weil die halt so viele Musikstile von Jazz über Punk, Hardcore zu Hip-Hop miteinander verbunden haben und das eine große Fusion war, die mir immer sehr gut gefallen hat und die ich als Band auch sehr, sehr beeindruckend fand und die ich dann später auch noch veranstalten durfte, als ich dann im Festivalbereich beruflich tätig war. Und ja, eine Band, die mich ganz, ganz lange begleitet hat und auch von der, sagen wir mal, unprofessionellen Seite in die professionelle Zeit hinein, immer sehr wichtig für mich war und darum habe ich mir die ausgesucht.
Jetzt hören wir uns die Beastie Boys an mit Intergalactic.
We'll be right back.
Die Beastie Boys mit Intergalactic vom Album Hello Nasty aus dem Jahr 1998. Beim Hurricane haben sie 1998 gespielt, nämlich genau im Release-Jahr, aber auch 2007 mit Bands wie Pearl Jam, Placebo, Fanta 4, Sonic Youth. Stefan Tanscheid ist zu Gast hier beim Nachtclub Überpop. Stefan, wir haben ja schon über das Booking gerade ganz kurz gesprochen, dass es vielleicht so ein bisschen gemischter sein muss, weil die Leute nicht mehr so ganz extrem einer Subkultur angehören. Lass uns doch mal auf die jüngere Zielgruppe schauen, die jetzt vielleicht auch postpandemisch so ihr erstes oder zweites Festival erleben. Erreicht ihr die mit dem Booking oder haben die irgendwie das Feiern und das Gefühl für Live-Musik über die Pandemie ja gar nicht erst lernen können, so in ihren Teenagerjahren?
Also ist, glaube ich, wirklich ein bisschen was verloren gegangen in der Zeit, was aber, glaube ich, jetzt rückblickend, weil es ja auch schon eine Weile vorbei ist, gut aufgeholt wurde auch wieder. Zumindest haben wir den Eindruck bei unseren Veranstaltungen. Ja, wir erreichen die jungen Menschen. Das ist auch gut so. Das ist auch die große Kunst, die Menschen von, ich sag mal, 18 bis 40 um und bei auf dem Festival zu verbinden, auch wenn der Kern eher so bei 23 bis 25 liegt. Man muss allerdings schon sehr genau darauf achten, was passiert in dem Land, was sind die aktuellen Strömungen, was sind die Trends, wie funktioniert das. Während man aber die DNA des Festivals und den roten Faden nicht aus den Augen verliert, denn wir wollten das Festival nie verändern und auch das Fähnchen im Wind sein, was immer gerade das bucht, was gerade angesagt ist, sondern immer nur sinnvoll erweitern. Und das ist uns eigentlich über die Jahre ganz gut gelungen. Das heißt, wir erreichen die jungen Leute, auch wenn wir natürlich schon merklich mit anderen Dingen konkurrieren, die früher nicht so stark waren. Digitale Inhalte aller Art, Streamingdienste, Gaming, E-Sports. Diese Sachen sind schon in der aktuellen jüngeren Generation sehr, sehr verankert. Was aber nicht heißt, dass kein Platz für Musik und Kultur da ist. Man muss halt nur vielleicht mal daran erinnern und versuchen, die Leute durch die richtigen Konzepte und richtigen Programmierungen dann halt auch entsprechend zu erreichen.
Und das heißt, ihr würdet jetzt keine E-Sport-Arena auf dem Hurricane Festival einrichten, weil es jetzt gerade angesagt ist, sondern ihr bleibt beim Kerngeschäft Live-Musik.
Wir haben darüber schon nachgedacht. Das ist kein Geheimnis. Aber wir sind dann zum Schluss gekommen, dass das nicht sinnvoll umsetzbar ist und dann mit dem, was es sein kann, auf so einem Festivalgelände auch keine riesig tolle Ergänzung für das ist, was wir machen. Außerdem ist der Fokus, und so sind wir aus unserer Überzeugung heraus, schon immer noch die Musik. Wir haben zwar auch so ein bisschen Rahmenprogramm und Sachen, die man nebenbei machen kann. Wir bauen aber jetzt keinen großen Kirmesmarkt auf oder machen viele Sachen dieser Art, sondern bei uns sind die Leute schon, weil es um die Musik geht in erster Linie, aber natürlich auch um Ausbrüche aus dem Alltag, Musikurlaube und natürlich auch ein Stück weit eine positive Eskalation.
Und du hattest ja gerade auch schon angesprochen, die Kosten in den Griff zu kriegen. Das ist irgendwie eine riesengroße Herausforderung. Und die Frage ist ja tatsächlich jetzt gerade für junge Menschen, wenn so Tickets dann immer teurer werden. Ich habe nachgeguckt, Hurricane ist so um die 280 mit Camping. Dafür kriegt man dann auch 90 Acts, also Avril Lavigne, Ed Sheeran, KIZ sind jetzt so die größeren. Und ihr liegt dann ja ungefähr so zwischen Wacken, da ist man schon so im satten 300er-Euro-Bereich und dem Deichbrand, das ist so um 200 Euro inklusive Camping. Ist da noch Luft nach oben oder sagt ihr jetzt, okay, mehr können wir gerade dem jungen Publikum auch nicht zumuten?
Also zum einen muss man sagen, dass das jetzt der Endpreis ist. Das ist die letzte Preisstufe. Mhm. Also 90% der Leute haben deutlich günstiger gekauft als 280. Das muss man sagen.
Weil sie früh gebucht haben etc.
Weil es halt fünf verschiedene Preisstufen gab. Die Preisstufe, die jetzt gerade gilt, sind nur noch für die allerletzten Tickets. Das heißt, das kann man so nicht als Durchschnittswert nehmen. Um und bei sind wir so zwischen 250, 260 Euro. Das ist viel Geld, das ist nicht ausreichend für die Finanzierung des Festivals, gerade wenn man die ständig steigenden Kosten und so weiter betrachtet. Wir haben aber ja noch andere Einnahmequellen wie Merchandising, Gastronomie, Sponsoring und solche Geschichten. Und unterm Strich geht das dann irgendwie auf. Es ist aber schon so, dass es sehr, sehr eng geworden ist und dass das ein hohes Risiko bei relativ kleiner Marge da ist tatsächlich. Ich möchte mich jetzt auch nicht so beschweren die ganze Zeit oder so wahnsinnig viel jammern, aber es hat sich wirklich aufgrund der Pandemie und der Zeit danach, mit der Krise nach der Krise, mit dem Ukraine-Krieg und so weiter, alles ganz schön eng zusammengeschoben und lässt nicht mehr so viel Luft zum Atmen. Trotzdem geht es einem Hurricane Festival oder unseren Festivals relativ gut, weil die immer noch sehr gut funktionieren. Für die Branche ist das allerdings in vielen Fällen ein wirklich, wirklich großes Problem. Ich habe ja diese Doppelrolle zwischen Verbandsvorstand und Geschäftsführer FKP Scorpio und auch Booker Hurricane und die anderen Festivals mit meinem Team. Und da merkt man schon, dass es in Zukunft sicherlich Anpassungen geben muss, damit das Ganze nachhaltig funktionieren kann. Und die Preise sind an einem Limit. Also 10, 20 Euro funktionieren, glaube ich, immer noch. Da rede ich jetzt explizit nicht über unsere Festivals, sondern auch eher allgemein. Aber man merkt, dass die Festivals, die über die 300er-Grenze hinausgegangen sind, extreme Probleme hatten, die Tickets zu verkaufen. Egal, wie gut das Programm ist wie attraktiv das Angebot mit Rahmenprogramm und allem, was man so machen kann insgesamt ist, gibt es tatsächlich dann einfach Grenzen und man fängt natürlich auch irgendwann an, Menschen sozial auszuschließen aus den Festivals, weil die finanziellen Ressourcen in dem Maße einfach nicht vorhanden sind, um Tickets dann zu erwerben.
Ja, und ich frage mich auch, Menschen geben ja weit über 300 Euro zum Beispiel für Taylor Swift Konzerte aus, weil das vielleicht auch als so eine Art Once-in-a-Lifetime-Experience dann wahrgenommen wird. Jetzt von Verbandssicht aus, Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Hast du den Eindruck, dass da auch so eine Kannibalisierung stattfindet? Es gibt diese Mega-Events, die gefühlt immer mehr werden, diese Stadion-Shows, die ja auch große Produktionen sind, wo die Preise gefühlt nach oben keine Grenzen kennen. Und ja, vielleicht haben die Menschen dann kein Geld mehr für ein Festival-Ticket, weil irgendwie ist der Geldbeutel ja auch nicht endlos groß.
Ja, also der Verdacht drängt sich auf, aber das bestätigen die Zahlen nicht. Das geben die Zahlen noch nicht mehr. Wir haben ja mittlerweile heutzutage sehr, sehr gute Datenlagen, wo wir sehr, sehr viel sehr exakt ablesen können. Und das sind oftmals auch nicht die gleichen Leute, ehrlicherweise. Und das im Headline-Touring mehr möglich ist als in einem Festival-Gesamtkontext. Das hat ganz viele verschiedene Ursachen und Gründe. Ist aber tatsächlich so, dass das jetzt durch eine teure Taylor Swift oder Adele Tour es jetzt nicht so ist, dass das Festival sozusagen, dass das Geld aus dem Markt gezogen wird, damit Leute nicht mehr zu Festivals gehen können. Das ist nicht der Fall. Es ist ja so, dass natürlich schon darauf geachtet wird, dass man das Ganze in einer Balance hält, die verträglich ist. Und ich glaube, es ist viel schädlicher, wenn zum Beispiel 5, 6, 8 dieser Megastars gleichzeitig touren. Ich glaube, dann verlieren alle so ein bisschen. Es gibt so ein paar, die sind überall haben, nämlich Adele, Ed Sheeran, Taylor Swift vielleicht. Aber es gibt ganz viele andere, die dann natürlich auch ein bisschen darunter leiden, wenn zu viele von diesen Megastars gerade unterwegs sind gleichzeitig. Für die Festivals ist das nochmal ein bisschen ein anderes Universum tatsächlich. Da geht es wirklich eher darum, die Produktionskosten in den Griff zu bekommen, die Artist-Gagen in den Griff zu bekommen, um das Ganze auf eine Grundlage zu stellen, wo man zumindest nicht jedes Mal zittern muss bis zum letzten Tag, ob das Ganze irgendwie gut ausgeht.
Ich denke, Personalkosten wird ja auch ein Faktor sein. Fachkräftemangel ist ja ein großes Stichwort insgesamt in der Wirtschaft, in der Musikbranche auch. Wie seht ihr das von BDKV-Seite aus? Wie begegnet ihr dem?
Absolut. Der Fachkräftemangel ist kein so großes Problem mehr für uns. Das hat sich Gott sei Dank deutlich abgeschwächt. Aber die Menschen sind alle um ein Vielfaches teurer als vorher. Was wiederum zu dem eben schon angesprochenen Problem führt, dass wir die Kosten nicht in den Griff kriegen. Wir hatten 2 Jahre wirklich große Probleme, die Menschen zu finden, damit die Jobs auf professioneller Ebene so erledigt werden konnten, wie wir es brauchen. Das ist jetzt wieder gegeben tatsächlich. Allerdings sind diese Menschen so teuer geworden mittlerweile.
Also wir sprechen von Toningenieuren, Lichtprofis, genau. Aufbau etc.
Wir sprechen aber auch von normalen Securities und normalen Stagehands, also Produktionshelfern, die verdoppelt und verdreifacht teilweise sind. Selbst in den Menschen, die jetzt keine leitenden Funktionen auf den Festivals haben. Und das ist natürlich ein Prozentsatz, der auf die Steigerung betrachtet, so nicht auf Tickets aufgeschlagen werden kann, weil dann würden wir sofort übers Ziel hinausschießen und so würde es nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen immer diese Balance versuchen zu finden zwischen dem Einsatz, den wir im Artist-Line-Up haben, was die Gagen angeht, genauso mit Blick auf die Produktion und dann versuchen mit dem Income, den wir dann sehen, also verkauften Tickets, Sponsoring, einer Pi mal Daumen-Kalkulation an Merchandise und Gastronomie, das so in die Waage zu bringen, dass das Ganze am Ende für uns gut ausgeht. Und das ist das, was für alle Veranstalter gleichermaßen gilt. Und die einen schaffen das besser, die anderen schaffen das schlechter. Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass die Kostensituation, wie schon häufiger gesagt, jetzt das Hauptproblem für uns darstellt gerade.
Damit wir so eine leichte Vorstellung kriegen von den Dimensionen, also mit wie vielen Menschen arbeitet ihr bei FKP denn zum Beispiel an so einer Festivalproduktion wie dem Hurricane? Ich meine, da wird es ja eben durchs Jahr hinweg die Vorbereitung geben und dann Aufstockungen vor Ort.
Ja, genau. Also in der Festivalabteilung selber sind ungefähr 40 Leute. Hinzu kommen aber natürlich diverse andere Abteilungen bei uns im Haus, so wie Ticketing und Sponsoring und die Event-Services und so weiter, die alle on top kommen, die aber das Jahr über auch andere Sachen machen natürlich. Also insofern sind wir 180 in Hamburg, hier sozusagen im Hauptquartier. Über das Festival-Wochenende bei einem Hurricane kommen wir aber über 4000 Menschen, die da für uns arbeiten. Wenn man die gesamten Securities, Gastronomie und alles, was dazugehört mit Feuerwehr und Polizei und den Behörden und so weiter zusammenzählt, da kommt man schon auf einen sehr gewaltigen Anzahl an Menschen, die dort nötig ist, um das alles so zu schaffen, dass das aufgeht für uns. Dann, man muss sich das ja so vorstellen, wir sind da im Grünen in Schesel auf dem Eichenring, haben aber über 80.000 Leute vor Ort. Und wir bauen im Prinzip eine Stadt auf oder eine Infrastruktur, die alles hergibt, was 80.000 Leute auch an 3-4 Tagen in der Stadt brauchen würden. Und das, diese Logistik hinzubekommen, ist halt extrem personalintensiv.
Und so ein Festival, das ist mitunter auch sehr besonderen Bedingungen ausgesetzt. Darüber sprechen wir gleich. Und aus einer sehr besonderen Bedingung, nämlich einer Wetterphase, die sehr nass war, ist auch der folgende Song entstanden. Da hören wir jetzt mal rein, das Hurricane Swim Team.
Was dieses Mal los war, war so nicht geplant bei der jährlichen Hurricane-Fahrt. Statt Konzerten am Samstag, das hat keiner geahnt, wurde der Acker zum Matschfreibad. Mit Blitz und mit Donner war der Spaß dann vorbei. Alles, was blieb, war die Evakuation. Und in 0,nix stand das diesjährige Motto schon. Am sichersten seid ihr im Auto. Denn Blitzableiter spielt man nicht gern. Und saufen könnt ihr da genauso. Party auf 3 Quadratmeter. Für den Gartenteich Enten aus Dosen gebaut. Und zu siebt in einem Polo gepennt. Schlammstein beim Zeltplatzkonzert angeschaut. Ihr seid das, was man hart nehmen nennt. Klar ist so ein Leben im Auto nicht leicht. Das Geruchmonster wittert heimlich seine Chance. Deshalb feiert in diesem Jahr der Duftbaum seine Renaissance. Am sichersten seid ihr im Auto, denn Blitzableiter spielt man nicht gern. Zur Greenstage geht's nur noch per Schlauchboot. Die Abfahrtszeit können wir leider nicht gewähren. Die Liebe regierte auch in diesem Jahr. Zum Kuscheln war im Auto ja Zeit. Der goldene Glitzermann war erst allein, lud sich den rosa Elefanten ein. Der Babyboom steht sicher ganz kurz bevor. In 9 Monaten wird er in Deutschland passieren. Und dann freuen wir uns auf ein glitzerndes Rüsseltier. Am sichersten seid ihr im Auto. Denn Blitzableiter spielt man nicht gern. Und saufen könnt ihr da genauso. Wer möchte, kann sich auch vermehren. Am sich
Justin, seid ihr im Auto? Mit Freunden, Bier und Camp FM. Parkplatz Party macht Spaß ohne Ende. Und nächstes Jahr wird hier das Boot fahren, endlich zum Trend.
Ja, Bootfahren auf einem Festival, das Hurricane Swim Team und Christoph Karasch. Am sichersten seid ihr im Auto. 2016 beim Hamburger Label Ferry House erschienen. Und hier gehört beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikro. Zu Gast Stefan Tanscheid vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft und vom Veranstaltungsunternehmen FKP Scorpio. Thema des Liedes war das sogenannte Schlamm-Hurricane, das sehr verregnete Hurricane 2016. Ich war selber vor Ort und habe Radio gehört, während wir im Transporter saßen und eben im Auto geblieben sind. Und da ertönte dieser Song. Wie ist der eigentlich zustande gekommen?
Ja, neben meiner Eigenschaft als Geschäftsführer und BDKV-Vorstand bin ich vor allem Bassist vom Hurricane Swim Team. Und wie das dazu gekommen ist,
hauptberuflich eigentlich,
kann ich dir gerne kurz erzählen. Also es war damals so, dass 2016 schon nicht gut anfing. Wir mussten am Freitag schon relativ am frühen Abend das Festival unterbrechen. Ganz spät in der Nacht hat der Headliner noch gespielt dann. Dann haben wir gehofft, dass wir am nächsten Tag weitermachen konnten, wovon wir auch erstmal ausgingen, was da nicht möglich war. Da war ein großer Einsatz von THW und Feuerwehr, um das dann für sonntags wieder bespielbar zu machen. Aber das Wetter war auch in der Nacht und das ganze Wochenende über, bis dann Sonntagmorgen die Sonne schien plötzlich, relativ katastrophal. Wir mussten die Leute, weil es so ein schlimmer Sturm war und solche Regenmassen runterkamen, sogar vom Campingplatz evakuieren, und zwar in die Autos. Und wir haben ja einen eigenen Radiosender auf dem Festivalgelände, der auch nur für den Bereich des Festivals sozusagen sendet, Camp FM. Und da hat der Radiomoderator, als die Leute in ihren Autos evakuiert saßen, Campingplatz komplett leer, die Welt ging weiter unter, immer wieder gesagt, wir spielen jetzt noch einen Song, danach melden wir uns, und sobald ihr wieder zurück könnt, sagen wir euch Bescheid, weil das Netz natürlich zusammengebrochen war und es nur noch über die UKW-Frequenzen sozusagen in die Autos gesendet werden konnte. Und er hat sich dann dabei erwischt, dass er immer wieder sagte, am sichersten seid ihr im Auto, wir melden uns danach, wir spielen jetzt einen Song und dann geht's weiter. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen Song, weil er hatte eine Ukulele dabei. Das war Stoffi, der aka Christoph Karasch. Und Stoffi hat dann mit den Leuten, die hin und wieder mal Netz hatten, diesen Song zusammen komponiert. Während sie evakuiert in ihren Autos saßen und es regnete, wurden die Songzeilen über WhatsApp an ihn geschickt.
Ah, ein kollektiver Song, das ist ja interessant.
Dieser Song wurde von allen Besuchenden in der Evakuierung, in der Lage der höchsten Not, wenn man das so sagen möchte, zusammen komponiert. Und dann am nächsten Tag haben wir dann so ein kleines Handyvideo dazu gedreht, was sehr viral ging danach, was nach 24 Stunden über eine halbe Million Aufrufe hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, nach dem Festival gehen wir ins Studio, wir nehmen den Song auf und im nächsten Jahr beginnen wir das nächste Festival damit, um das zu starten. Und darum sind wir das Hurricane Swim Team, das war nämlich der selbstironische Hashtag, den unser Social Media Team für das geflutete Gelände benutzt hat. Und so haben wir dann quasi den Song nur mit Leuten aus der Firma plus Stoffi, der den Song mit den Leuten komponiert hatte, und allen Besuchenden, denn wir alle waren das Hurricane Swim Team, zur Festivaleröffnung präsentiert. Und das ist eine Tradition geworden und mittlerweile gibt es ganz viele Songs und wir machen das immer noch.
Sehr gut. Also ihr habt ja im Endeffekt so aus dieser Vollkatastrophe dann noch das Beste gemacht oder zumindest einen kleinen kreativen Output geschaffen. Aber eigentlich ist es natürlich ein Desaster, oder? Für ein Festival, wenn dann anderthalb Tage ausfallen. Ich meine, greifen dann Masterpläne? Habt ihr dann sozusagen bestimmte Schrittfolgen, die automatisch ausgeführt werden, wenn sowas passiert?
Ja, haben wir. Ja. Wir haben eigentlich für alle Szenarien dieser Art Lösungen in der Schublade, die auch ganz ruhig und bedacht ausgerollt werden, sobald sowas passiert. Natürlich war das extrem und natürlich haben wir alle auch noch ein bisschen was gelernt in dem Jahr, aber es ist trotzdem so, dass wir auch sowas vorbereitet sind. Und wichtig ist ja erstmal, dass es unangenehm war, dass aber niemand zu Schaden gekommen ist, dass nichts Schlimmeres passiert ist und so weiter. Und das ist eigentlich immer das Optimum, was man erreichen kann. Und die Menschen sind ja nicht mal abgereist. Also ein paar sind schon abgereist, aber das war sehr, sehr überschaubar. Und als ich dann mit Aki Bosse das Festival quasi auf der Hauptbühne wieder eröffnet habe am Sonntag, im strahlenden Sonnenschein ironischerweise, waren alle Leute wieder da plötzlich. Obwohl wir sie samstags gar nicht auf dem Gelände gesehen hatten, weil da wurde mit großen Pumpen daran gearbeitet, das Gelände wieder bespielbar zu machen.
Wenn man das jetzt in einem größeren Kontext sieht, Stichwort Klimawandel, das Wetter wird gefühlt immer unbeständiger. Seid ihr dagegen versichert? Kann man sich dagegen überhaupt versichern? Wie geht ihr als Firma auch mit diesem Risiko um?
Ja, man kann sich dagegen versichern. Das ist auch nicht besonders problematisch tatsächlich. Es wäre schwieriger, sich gegen Pandemien zu versichern, ehrlicherweise nach wie vor. Gegen Wetter kann man sich gut versichern und das tun wir auch immer. Mhm. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich auch alle anderen Maßnahmen aller Art umzusetzen und dabei auch nachhaltige Aspekte natürlich im Auge zu behalten. Wir haben zum Beispiel beim Hurricane-Gelände jetzt sehr in Kanalisation und Drainagen investiert, dass selbst wenn es mal regnet, das Wasser besser ablaufen kann und dass es nicht so stehen bleibt und verschlammt. Genauso wie wir eigentlich nicht mehr auf Stoppeläckern oder ähnlichem campen, sondern immer Gras ansehen mit den Bauern zusammen, bevor das Festival startet, damit wir all diese Faktoren, die wir beeinflussen können, was Wetter angeht, so optimal ausnutzen, dass es selbst wenn es dann mal regnet, was es Gott sei Dank viele Jahre nicht mehr getan hat jetzt, das ist ganz gut, dann trotzdem halt so weit abmildern können, dass das Ganze nicht ganz so dramatisch wird.
Und was macht ihr denn selber, um quasi euren Beitrag zu Nachhaltigkeit, zu Umweltverträglichkeit zu liefern? Weil du hattest ja gerade erzählt, es wird da dann auf der grünen Wiese eine komplette Stadt errichtet. Da denkt man ja ist ja jetzt vielleicht auch nicht nur so umweltbewusst, das da alles so hochzuziehen.
Naja, also alles, was wir da hochziehen, wird dann nachher auch wieder abgebaut und am nächsten Ort wiederverwendet. Es gibt schon seit vielen Jahren kein Plastik mehr auf unseren Festivals und auch keine Giveaways und Sachen dieser Art. Wir waren die Ersten, die Green Camping angeboten haben und mittlerweile sind 50% der Leute im Green Camping, wo völlig Müll- und lärmfrei gecampt wird sozusagen. Es gibt natürlich auch noch die anderen und das ist auch völlig okay so.
Die Ravioli-Dose.
Genau, aber auch da wird alles getrennt. Wir sind mit Hanseatic Help dabei, Schlafsäcke, Zelte, alles, was noch brauchbar ist, danach aufzulesen und zu reinigen und für Menschen, die sie brauchen, zur Verfügung zu stellen. Wir haben es wirklich geschafft, mal davon ab, welchen Strom wir benutzen und so weiter und so weiter. Wir haben mit der Grünen Rock-Kampagne mittlerweile alle Bereiche angegriffen und trennen den Müll und sind in allen Bereichen wirklich sehr, sehr, sehr weit vorne, um einen möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, was uns eigentlich auch ganz gut gelingt. Es geht immer noch mehr, wir haben auch immer neue Projekte, wie Treasolution zum Beispiel, wo wir die Leute auch einem Müll sammeln lassen oder ihren Müll abgeben lassen für einen guten Zweck, wo richtig viele tolle Projekte unterstützt worden in den letzten Jahren und wir bleiben da kreativ. Wir haben auch eigene Leute im Haus, die nur das machen tatsächlich, die auch das Klopapier und den Strom und alles Mögliche auch in unseren Büros umstellen, die Flüge und die Fahrten und alles Mögliche ausgleichen, was CO2 angeht. Und wir sind da auf allen Ebenen sehr, sehr aktiv.
Und seid ihr da repräsentativ für die deutsche Festivallandschaft insgesamt? Also ist es schon so, dass da alle an einem Strang ziehen und sagen, ja, also das sind jetzt alles Maßnahmen, die wir auch definitiv machen? Oder gibt es da durchaus noch Luft nach oben?
Es gibt immer Luft nach oben. Und ich muss mich da ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Ich sag mal so, ich glaube, es möchten alle nachhaltige Ziele erreichen. Es sind aber alle sehr unterschiedlich weit.
Okay.
So fasse ich das mal zusammen.
Alles klar. Wir hören jetzt hier erst noch mal weiter Musik. Und zwar Ali Neumann mit Blue.
Fühl mich gut, kann nichts dagegen tun. Schau, wie ich tanz, Baby, bin nicht mehr blue. Gold, der ist so schwarz, das Kleid weiß und das Ende hart. Wenn ich dich so sehe, wird mir klar, dass du nur durch meine Liebe schön warst. Wohin jetzt mit all meiner Liebe? Kann es sein, dass ich sie selbst verdiene? Fühl mich gut, kann nichts dagegen tun. Schau, wie ich tanz, Baby, bin nicht mehr blue. Baby, bin nicht mehr blue.
dieses Jahr. No hard feelings, kein Comeback. Du hast meine weirden Moves eh nie geschätzt. Und wohin jetzt mit all meinem Groove? In der Disco und keiner schaut zu.
Fühl mich gut, kann nichts dagegen tun. Schau wie ich tanz, Baby, bin ich mehr Boo. Attitude fly, kann nichts dagegen tun. Das Leben liebt mich, Baby, bin ich mehr Boo.
Doch dann hör ich diese funky Bassline und ich
fühl mich gut, kann nichts dagegen tun. Schau wie ich tanz, Baby, bin ich mehr blue.
Ali Neumann mit Blue von ihrem Album Primetime aus dem Jahr 2023 und live zu erleben ist sie beim Deichbrand 18. bis 21. Juli in Cuxhaven, Nordholz. Ali Neumann, eine wirklich richtig, richtig tolle Live-Performerin und es geht um Festivals hier beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikro. Stefan Tanscheid ist zu Gast. Stefan, Frauen auf Bühnen, die waren lange Zeit unterrepräsentiert. Es gab und gibt immer wieder Plakate von Festivals, auf denen dann die männlichen Acts entfernt wurden und nur wenige weibliche Bands und Künstlerinnen übrig geblieben sind. Das ist natürlich eine schlechte Bilanz. Wie geht ihr als Veranstaltungsunternehmen damit um, das Booking geschlechtergerechter zu machen?
Ganz einfach, indem wir die Quote jedes Jahr verbessern. Also es liegt uns sehr am Herzen. Ich bin auch seit 2016 schon an so einem europäischen Veranstalter, Management, AgentInnen, Roundtable beteiligt, wo wir das Ding auch in der Gesamtheit aufrollen wollen, über die europäischen Konferenzen, wo wir uns immer wieder getroffen haben, um das zu besprechen. Und es gibt die unterschiedlichsten Wege, das zu tun. In erster Linie ist es ein gesellschaftliches Problem, was sich im Gesamten lösen muss, aber wir wollen natürlich unseren Beitrag dazu leisten. Man kann nicht in einem Jahr sozusagen oder auch nicht in 2 oder 3 Jahren 50% erreichen. Mir ist wichtig, dass die Quote jedes Jahr steigt und dass wir nicht mehr unter ein Drittel fallen. Das sind so die Leitplanken, die wir setzen, dass wir uns zwischen 33% und 50% bewegen wollen und natürlich immer näher an die 50% rankommen wollen. Es ist tatsächlich so, dass der Pool an männlichen Bands in bestimmten Größenordnungen größer ist. Das bricht sich aber auf. Das braucht nur ein bisschen mehr Zeit. Es kommt viel mehr Weibliches gerade nach, was super ist, was es uns dann auch einfacher macht, genderneutraler zu buchen. Und was on top kommt, ist, dass natürlich die ganze Entwicklung uns auch hilft, im Gesamten die Dinge voranzutreiben, Genre unabhängig und das über das gesamte Festivalportfolio, was wir haben, weiter zu stärken und auszurollen und natürlich auch das Bewusstsein bei Partnerinnen und Partnern und so weiter dafür einfach gestiegen ist und das Ganze deutlich sensibler behandelt wird heute. Es ist mal ein bisschen Glückssache. Wir hatten es häufig so, dass wir ganz viele weibliche Acts angefragt haben und es einfach zeitlich nicht passte und man viele Absagen bekommen hat, gerade im Headliner- und Co-Headliner-Bereich, was dann auch schnell zu einem Problem führt, muss man ehrlicherweise sagen, weil teilweise dann je nach Genre des Festivals die Alternativen dann nicht so üppig vorhanden sind wie in anderen Bereichen. Aber im Großen und Ganzen dürfen das alles keine Ausreden sein. Wir versuchen immer, die bestmögliche Quote hinzubekommen. Mein Festival-Booking-Team ist überwiegend weiblich und wir sind erstens sehr daran interessiert, es ist eine Herzensaufgabe von uns und finden es auch als unsere gesellschaftliche Pflicht, diesen Prozess zu unterstützen und steigern die Quote jedes Jahr, mal um ein paar Prozentchen, mal um größere Schritte, aber im Großen und Ganzen wird es noch ein paar Jahre dauern, aber dann werden wir auch die 50% erreichen, aber nicht ziemlich sicher. Und bei so einem Temple of Sounds Festival, was wir in Berlin gemacht haben, 22, hatten wir mehr weiblich gelesene als männlich gelesene Acts im ersten Jahr schon. Was man beachten muss, vielleicht als letzten Satz dazu, ist, dass man das Gesamtkunstwerk erst betrachten darf, wenn das Programm fertig ist. Weil die Geschwindigkeit, mit der bestätigt wird, ja nicht nach Geschlecht passiert. Hm. Und so kann es manchmal sein, dass natürlich in den ersten Ankündigungen die Balance noch nicht gegeben ist, weil das dann erst im Laufe der zweiten, dritten, vierten, fünften Bandwelle passiert. Das ist mir für das Lesen von diesen Plakaten ganz wichtig, nochmal mitzugeben, weil man das Ganze erst bewerten darf, wenn es auch fertig ist dann. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir auf einem guten Weg und glaube auch, dass man da als Beispiel vorangehen kann und sich dann auch über die nächsten Jahre noch vieles in die richtige Richtung verschieben wird.
Es geht ja auch ganz stark darum, wie fühlen sich Menschen auf einem Festival hinter der Bühne, auf der Bühne, aber vor allem auch vor der Bühne. Stichwort Awareness, Stichwort Achtsamkeit. Da gibt es immer mehr Konzepte, dass Menschen sich eben auch wohlfühlen. Die Frage ist auch, wie inklusiv sind Festivals? Stichwort Barrierefreiheit. Habt ihr da jetzt so aus BDKV, aus Verbandssicht, habt ihr da bestimmte Initiativen? Wie geht ihr an die Themen ran?
Es gibt im Verband, was Awareness und all diese Punkte angeht, Initiativen, die man auf der Webseite sehr leicht nachlesen kann. Da gibt es auch Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht. Wir als Firma haben somit als erste unser Panama-Projekt ins Leben gerufen. Ein sehr weitgreifendes Awareness-Konzept, was sich durch ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die wir auf dem Festival tun, damit beschäftigt, den Menschen das zu geben, was sie brauchen in dem Bereich. Und dieses Konzept ist mittlerweile auch von 6 Bundesligisten und vielen, vielen anderen übernommen worden, weil dieses Konzept, was wir entwickelt haben, eigentlich allerorts umsetzbar ist. Man muss es immer ein bisschen modifizieren und anpassen, aber in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass wir wirklich ganz tolle Ergebnisse erreicht haben und diese Schwierigkeiten, die es vielleicht an anderen Orten gibt, auf unseren Festivals, seitdem wir das Projekt ausgerollt haben, eigentlich so nicht mehr zugegen sind.
Also Panama, um nochmal zu erklären, das ist wie so ein Codewort, wenn man sich in Bedrängnis fühlt, dass man das dem Personal mitteilt.
Ganz genau. Also man findet es auch auf unserer Webseite, wenn das von Interesse ist, gerne mal nachgucken, weil das ein sehr vielschichtiges Programm ist. Es gibt Panama-Streifen, es gibt Safe Spaces, die man direkt ansteuern kann. Es gibt aber auch viele Menschen auf dem Festivalgelände wie Securities oder Sanitäter, Menschen vom Veranstalter, die ein Band tragen, ein Panama-Band, an die man sich mit dem Codewort Wo geht's nach Panama oder einfach Panama wenden kann und man sofort aus der Situation, in der man gerade ist, herausgeholt wird, an einen sicheren Ort gebracht wird und erstmal eine gewisse Behandlung erfährt dann.
Du hast einen weiteren Song mitgebracht, Stefan, und zwar von KIZ. Die spielen am Samstag, dem 22. Juni beim Hurricane Festival. Erschienen ist die Nummer im Januar 2024, also ganz aktuell, und sie heißt Frieden.
Unterricht fällt aus in der ganzen Schule. 9-11, Schweigeminute. Und ich rechne aus, wie viele Minuten wären. Dass für 1 Million Ruandesen und 1 Million tote Irakis nur durch das Embargo. Vielleicht begann da meine Mixed Feelings für die NATO. Sie sagt, Maxim, warum bist du so anti? Keine Ahnung, warum bist du es nicht? Ich kiff die ganze Nacht durch vor der Musterung. Sollte ich Soldat werden, bringt mich meine Mutter um. Ich bin gegen ihren Krieg und gegen ihren Frieden. Ein Frieden so grausam, dass Menschen vor ihm fliehen. Von Frieden, Frieden. Meine Brust ist voller Orden, wenn wir kommen, bebt der Boden. Ein Anruf und der Himmel färbt sich dunkel von den Drohnen. Jan ist Patriot und Fabian ist woke. Ist egal, denn hier im Schützengraben sind wir alle Bros. Ey, ja, ich sitz im Panzer, ja, ich rolle tief. Blocker, 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 mach die Artillerie. Bruder, wir retten Europa und du Pussy gehst zur Seite. Auf deiner krassen Antikriegsdemo waren 3 Leute. Lena ist die beste Scharfschützin ihrer Einheit. Geballte Frauen, Powerboomer werden weggesnipert. Mein Nachbar ist von denen, ich grüß den Typ seit Jahren. Doch heute werf ich ein Molotow-Cocktail in seinen Laden, ey.
Wir träumen von Frieden, Frieden. Wir träumen von Frieden, lass die weißen Tauben fliegen. Wir träumen von Frieden.
Doch erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen.
Los mit meinen Steuern, denn wir brauchen neue Kampfjets. Wir knöpfen dich auf, wenn du feige Sau verhandelst. Fick mal nicht meinen Kopf und versuch Feinde zu verstehen. Bist du Teil der Lösung oder Teil unseres Problems? Echte Männer haben keine Angst vor einem Atomschlag. Echte Männer fahren mit dem Panzer ein paar Donuts. Ein paar bei uns sind Nazis, aber lass mal dein Gejammer. Denn jeder Werkzeugkasten braucht ein Hammer. Frieden kommt im Helikopter, jetzt nimm dir den Controller. Schieß auch auf ihre Kinder, denn aus ihnen werden Monster. Es geht um unsere Freiheit, lass die Fliegerbomben regnen. Ey, die sind doch selber schuld, wenn die sich nicht ergeben.
Wir träumen von Frieden, Frieden. Wir träumen von Frieden, lass die weißen Tauben fliegen. Wir träumen von Frieden.
Doch erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen.
Leopard vor dem Haus in der Einfahrt. Ich geh auf die Knie und küss den Boden meiner Heimat. Dann versichere ich den Junkies an der Ecke, dass ich unser heißgeliebtes Paradies rette. Wir bringen ihnen das Feuer, denn sie kommen aus der Steinzeit. Placker, placker, placker macht der westliche Lifestyle. Toxische Barbaren, das ist unser Feind. Für die Bösen sind wir die Bösen, wie gebrainwashed kann man sein? Ich seh, mein Sohn, du bist ein bisschen durcheinander. Von der Lumpen-Pazifisten-Propaganda. Drück endlich den Abzug, Mann, wir haben keine Wahl. Oder sind dir Menschenrechte scheißegal?
Wir träumen von Frieden, Frieden. Wir träumen von Frieden, lass die weißen Tauben fliegen. Wir träumen von Frieden.
Doch erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen.
Wir alle träumen vom Frieden und wir werden ihn euch bringen. Wir träumen vom Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Wir träumen vom Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Wir träumen vom Frieden und wir werden ihn euch bringen. Unsere Flagge wird der ganze Schützengraben singen. Erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Wir träumen vom Frieden, doch erst müssen wir gewinnen.
KIZ mit Frieden hier beim Nachtclub Überpop. Stefan Tanscheid zu Gast im Studio. Warum hast du diesen Song uns mitgebracht?
Weil der Song auf eine ganz wunderbare Art, finde ich, eine der wichtigsten aktuellen Messages verbreitet. Der Song ist auf die KIZ-Art hochpolitisch und genau das, was man den jungen Menschen mitgeben muss und eigentlich allen Menschen mitgeben muss, denn die Welt ist gerade an verschiedenen Stellen aus den Fugen geraten und wir sollten alles dafür tun, das tunlichst wieder einzufangen.
Wir haben geredet über die bevorstehende Festivalsaison. Inwiefern ist ein Festival für dich auch ein politischer Ort?
Ein Festival ist erstmal ein Ort der Kultur. Wir als Festivalveranstalter und mit den Marken, die wir betreuen, stehen aber ganz klar gegen jede Form von Faschismus, Rassismus, rechten Tendenzen, Homophobie und ähnlichen Dingen. Wir haben eine Firmencharta, hinter der wir alle stehen. Wir wissen, wofür wir stehen. Wir wissen, was unsere Grundwerte sind. Wir wollen Menschen durch Kultur, Musik, Konzerte miteinander verbinden und daraus wundervolle Erinnerungen und Erlebnisse kreieren, die halt ein großes verbindendes Element haben und vielleicht hier und da auch eine Flucht aus dem Alltag sind, aber den Alltag nicht vergessen und in diversen Formen widerspiegeln und aufnehmen.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du beim Nachtclub Überpop zu Gast warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Katja Schuriginer an der Technik. einen letzten Song und zwar von The Baboon Show. Die sind live zu erleben in Wacken Anfang August, eine Punkband aus Stockholm. Und wir hören den Titeltrack von ihrem 8. Studioalbum Radio Rebelde von 2018. Biggie Pop sagt Ahoi und Tschüss.
When you are lonesome, solitary, you know I'm never far away. You are not alone.